Wissenschaftsgespräche. Stell dir mal vor, du kommst gerade vom Tierarzt nach Hause. In der Hand hältst du einen kleinen Zettel, darauf steht Ausschlussdiät, 8 Wochen, bitte hypoallergenes Futter verwenden. Vielleicht war sogar ein Allergietest dabei. Ja, aber jetzt nur noch Wasser und ein Tic-Tac zu nehmen, ist auch nicht die Lösung. Dein Hund kratzt sich seit Monaten wund, die Ohren sind entzündet und endlich hat jemand einen Plan. Du fährst also in den Zooladen, stehst vor dem Regal und da stehen 30 Tüten oder Dosen und auf jeder zweiten klebt ein anderes Werbeversprechen. Sensitiv, Hypoallergen, für Allergiker geeignet, Monoprotein, Singleprotein, lauter Wörter, die dir keiner erklärt hat. Und du greifst einfach eins raus, weil das Etikett dich halt anspricht. Ja, weil das Werbeversprechen scheinbar passt. Genau in diesem Moment, vor diesem Regal, geht die Sache oft schon schief. Sabine und ich beraten beide seit Jahren Halter genau in solchen Situationen und wir sehen dieselben Fehler immer wieder.
Und deshalb machen wir heute mal das, was vor dem Regal keiner tut. Wir nehmen dieses Wort auseinander. Hypoallergen. Was steckt wirklich dahinter? Willkommen bei den Napfgesprächen. Ich bin Sabine.
Naja, und ich bin der Joe. Und wir beschäftigen uns in unseren Ernährungsberatungen immer mehr mit diesen Fällen, wo Ernährung dann zur Therapie wird. Und genau so ein Fall ist die Ausschlussdiät.
Diese Szene mit dem Hinweis vom Tierarzt ist tatsächlich an der Tagesordnung. Die erlebe ich, wir, Joe, in der Beratung fast wöchentlich. Die Leute kommen mit diesem einen Wort, Hypoallergen, und keiner hat ihnen erklärt, was das eigentlich wirklich bedeutet.
Ja, und das ist nicht eine Kleinigkeit, ja, weil sehr viel davon abhängt. Wenn die Diät nicht sauber läuft, dann leidet der Hund nämlich weiter und die Halter, Halterinnen sind frustriert und am Ende heißt es, ach, das hat alles nichts gebracht, war wohl doch keine Futterallergie. Dabei war einfach oft nur das falsche Futter dann trotzdem im Napf.
Genau, das ist der Punkt, der mich am meisten ärgert. Ach Joe, im Übrigen betrifft das auch Katzen immer mehr, leider Gottes. Ne? Mhm. Die Halter machen alles richtig, halten 8 Wochen durch, das wird dann auf dem Kalender abgekreuzt und scheitern an einem Produkt, das ihnen tatsächlich Sicherheit vorgegaukelt hat. Aber bitte, lass uns vorne anfangen. Was heißt denn Hypoallergen wörtlich?
Wörtlich heißt das so viel wie wenig allergieauslösend. Ja, ein Futter, das das Immunsystem möglichst in Ruhe lässt. Klingt beruhigend, aber genau das ist die Falle, in die die meisten dann tappen.
Gut, dann reden wir jetzt mal Klartext, denn das wissen tatsächlich die wenigsten. Das Wort ist rechtlich nämlich gar nicht geschützt. Und es gibt überhaupt kein Gesetz, das sagt, wann man ein Futter so nennen darf.
Hypoallergen ist nicht ausdrücklich als Begriff geregelt, aber die Werbeaussage darf nicht irreführend und muss belegbar sein. Nach der EU-Futtermittelverordnung 767 aus 2009 gelten für Kennzeichnung, Werbung und Aufmachung von Futtermitteln allgemein Regeln gegen Irreführung. Aussagen über Eigenschaften oder Wirkung müssen also sachlich haltbar sein. Jeder Hersteller darf Hypoallergen auf jede Tüte oder Dose drucken. Es ist eine Werbeaussage, kein Qualitätssiegel. Vergleicht es mit fettarm. Stell dir vor, das wäre nicht definiert. Dann könnte auf der Sahne fettarm stehen und keiner könnte was dagegen sagen. Bei Hypoallergen im Tierfutter ist es genauso.
Ja, es gibt aber eine Ausnahme und die ist entscheidend, weil sie den Haltern einen echten Anhaltspunkt gibt.
Genau, und das ist das Diätfuttermittel. Da darf ein Hersteller draufschreiben, dass das Futter dazu dient, Unverträglichkeiten zu lindern. Aber nur, wenn es bestimmte Vorgaben erfüllt. Und das ist die einzige Kategorie mit einem echten regulatorischen Rückgrat.
Und trotzdem, das sage ich in der Beratung immer dazu, ist so ein Diätfuttermittel im Kern auch nichts Geheimnisvolles. Es ist ein ganz normales Futter. Die gleichen Rohstoffe wie in jeder anderen Dose, halt nur einfach tatsächlich anders ausgewählt und zusammengesetzt. Das Besondere ist nicht der Inhalt, sondern die Erlaubnis, den Zweck auf die Packung zu schreiben.
Ein wichtiger Punkt, weil er den Leuten nämlich die Angst nimmt. Eine saubere Ausschlussration, eine neue Fleischsorte, dazu eine passende Kohlenhydratquelle, kann sich jemand mit fundiertem Fachwissen selbst zusammenstellen. Aber auch da vorsichtig. Wir haben ja schon an einigen Sendungen immer gesagt, dass die selbst erstellten Rationen teilweise mit 60% Nährstoffmängel zu tun hatten. Also da muss wirklich jemand sehr, sehr gutes Fachwissen haben oder aber sich an einen Ernährungsberater wenden und sagen, okay, stell mir das bitte zusammen. Da braucht es dann kein Zauberpulver aus der Tüte. Eine Einschränkung mache ich als Diätetiker aber trotzdem. Und zwar gilt das für neue Fleischsorten. Das Aufspalten der Eiweiße, also die Hydrolyse, hydrolysiertes Futter, ist ein industrieller Prozess. Den kannst du zu Hause natürlich nicht nachbauen. Aber ein sortenreines Einzelprotein, das ist im Grunde Küchenarbeit mit Sachverstand, so würde ich es mal nennen.
Das nehme ich als Überschrift für meinen nächsten Blogartikel. Küchenarbeit mit Sachverstand, danke. Oh,
bitteschön, gerne.
Ja, und genau da, Joe, schließt sich später der Kreis zum Barfen. Aber der Reihe nach, woran erkennt man das? Ich sage den Haltern immer an zwei Worten und einer Zahl. Erstens muss das Wort Diätfuttermittel draufstehen und nicht sensitiv und nicht hypoallergen, sondern wirklich Diätfuttermittel. Und es muss eine Fütterungsdauer angegeben sein. Meist ist die so 3 bis 8 Wochen.
Das ist quasi der Beipackzettelcharakter. Wenn das draufsteht, hast du ein reguliertes Produkt vor dir. Also laut Gesetzgeber, Diätfutter. Wenn nur sensitive Ente mit einem süßen Hund draufklebt und sonst nichts, dann ist Hypoallergen reine Marketingsprache.
Wobei, das sage ich immer, selbst wenn Diätfuttermittel draufsteht, ist noch nicht alles gut.
Stimmt, aber dazu kommen wir gleich. Das ist ein ganz eigenes Kapitel, oh je.
Okay, dann ordnen wir mal ein, was diese Ausschlussdiät eigentlich soll. Weil viele mit dem Zettel rausgehen und den Sinn dahinter gar nicht kennen. Und derjenige, der berät vor Ort, leider häufig auch nicht.
Ja, das ist auch ein schwierig, ne? Wenn du zum Beispiel ein Fachberater Klar. bist auf der Fläche, der lernt dann halt, das ist hypoallergenes Futter, das ist sensitiv, das ist das und das und das. Wie viele davon haben denn ein tatsächliches Hintergrundwissen, was da genau abläuft? Das ist ja meistens das Problem. Der Kern ist ja, man kann eine Futtermittelallergie nicht einfach mit einem Bluttest sicher nachweisen. Ja, diese Tests sind leider ziemlich unzuverlässig und vor allen Dingen auch immer nur zeitlich begrenzt. Da steht dann R1, R2, R3 drauf, da steht dann drauf, der Hund darf das und das und das nicht. Also die meisten kommen an und sagen, oh, ich darf wirklich, mein Hund darf nichts mehr haben. Was kann ich denn jetzt noch nehmen? Und das Problem ist dann wirklich, der einzige wirklich belastbare Weg ist dann in dem Moment zu Anfang erstmal eine Ausschlussdiät. Aber das ist dann schon wieder schwierig, weil in der Ausschlussdiät muss ich wirklich ja darauf achten, dass ich auch dann in dem Moment nur eine Fleisch- oder Proteinquelle nehme, eine Proteinquelle, ich sage es bewusst mal eine Proteinquelle, dass dann in dem Moment auch wirklich rausgefunden werden kann, okay, geht der Entzündungsbereich zurück, ja, entzündet sich das, also Entzündung von wegen, ne, Wortspiel ent, zündet sich das.
Das Wort wollte ich auch gerade sagen, ja.
geht das zurück, ja, und sehe ich, dass die Reaktion, die da ist, die Symptome rückläufig sind, dann habe ich eine Möglichkeit auch wirklich zu sagen, gut, ich verwende jetzt dementsprechend ein anderes Protein. Aber oftmals ist es halt so, dass das nicht alleine, dass das nicht wirklich ein reines einzelnes Protein, was in dem Futtersack oder in der Dose steckt. Wenn man alles wegnimmt, worauf der Hund reagieren könnte und füttert über Wochen nur eine einzige Sache, die er noch nie hatte, dann ist das etwas, wo ich zumindest sehen kann, dass etwas rückläufig ist. Aber selbst dort, ist es ja so, dass das in dem Moment nicht nur mit dem Protein zusammenhängt, sondern auch oftmals in unseren anderen Folgen haben wir ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass eine Verschiebung des Mikrobioms da ist, dass wir Allergien haben, Allergieauslöser, die durch eine Dysbiose entstanden sind. Das ist ja, sind ja mehrere Bausteine, die zusammenkommen. Über so eine Ausschlussdiät sehe ich erstmal, dass das bisher in dem bisher gefütterten Näpfen und das, was wir in den Napf getan haben, auch das ist, was dann eventuell komplett weggenommen wird und einmal dann für 6 bis 8 Wochen etwas Neues gemacht wird. Wobei viele nach dieser Zeit dann plötzlich anfangen, wieder auch auf dieses Protein zu reagieren. Und dann sieht man schon, okay, halt, da stimmt was im Darm nicht, da müssen wir noch andere Sachen machen, nicht nur das Futter wechseln.
Ich musste gerade so lachen, denn in Hamburg heißt dieser Bluttest, wenn der Tierarzt den gemacht hat, hast du die große Hafenrundfahrt gemacht, weil das so teuer ist.
Ja, allerdings.
Bringt im Grunde.
Zumindest hast du da mehr gesehen.
Deswegen musste ich gerade so grinsen. Ja, und wenn dieser Juckreiz dann verschwindet, dann ist es tatsächlich soweit, wir sind auf der richtigen Spur. Danach kommt nämlich der Teil, den ganz viele überspringen. Ich nenne es mal die Provokation. Mhm. Das heißt, man füttert das alte Futter nochmal und wenn die Symptome zurückkommen, dann hat man den Beweis.
Genau, das ist natürlich auch immer etwas Blödes für den Hund, ne? Wenn das plötzlich wieder anfängt zu jucken, da sagen natürlich auch viele so, ah, nee, das möchte ich nicht. Ist ja auch
verständlich. Trauen sich viele einfach nicht. Es trauen sich viele nicht eben. Ja.
Aber wenn ich langfristig rausfinden will, was ist los, wo kommt was her, und dann auch sage, okay, ich möchte meine Fütterung demnächst komplett umstellen, so dass ich diese Symptome oder diese Dinge ausschließen kann. Und wenn ich dann auch meinen Hund so weit wieder, auch den Magen-Darm-Trakt so weit wieder aufgebaut habe, dass da Ruhe einkehrt und die Entzündungen sich tatsächlich entzündet haben, dann ist das ja etwas, was ich nicht wieder zurückbekommen will. Im Grunde genommen ist das Detektivarbeit. Und wie bei jeder Detektivarbeit ist das Ergebnis nur so gut wie die Sauberkeit der Spuren. Spuren, so sagen, die Spuren, die dort im Futter sind, also, ne, dass es dann eventuell nicht nur eine Spur ist von Protein, sondern andere Spuren drin sind.
Ja, absolut. Das ist für mich das entscheidende Bild in dieser ganzen Folge. Wenn während der 8 Wochen auch nur ein einziges Mal was Falsches in den Napf kommt, ein Leckerli, ein Kausnack oder ein Futter, das heimlich etwas enthält, was gar nicht draufsteht, dann ist der ganze Fall verdorben. Und denk mal an die Familien, da sitzen Kinder im Hochstuhl und die krümeln. Schon das kann dazu führen, dass es in die Hose geht, quasi.
Ja, Sherlock Holmes und Dr. Watson, yeah. Wer willst du sein?
Dr. Watson natürlich.
Okay. Also, Sherlock sagt dann, und dann weißt du am Ende nicht, ob der Hund reagiert hat, weil die Diät nicht funktionierte, ne, sondern, oder weil eine Verunreinigung dazwischen gefunkt hat, wie das Runtergefallene von dem Kind vom Hochstuhl. Bei 2 bis 3 Monaten Disziplin ist das umso bitterer letztendlich für den Hund und natürlich auch für den Halter.
Ja, es ist in vielen Familien definitiv gar nicht durchführbar. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage, die eigentlich alle interessiert. Wann ist ein Futter wirklich hypoallergen? Wenn das Wort nichts wert ist, was macht es echt? Es gibt genau 2 Wege, Joe.
Ja, das erste ist mal mein diätetisches Kernthema, die Hydrolyse. Ich
Dann
weiß,
man los, du.
Das Wort klingt nach Chemieunterricht und wir schalten jetzt aus. Nein, ja, deshalb wollen wir es mal bildhaft darstellen. Also das Immunsystem deines Hundes reagiert ja nicht auf das Wort Huhn-Symptom, sondern auf bestimmte Eiweiße im Hühnerfleisch. Und diese Eiweiße sind wie kleine Bausteine, so Klemmbausteine, mit einer bestimmten Form. Ja, und das Immunsystem erkennt die Form und schlägt Alarm.
Ja, und bei der Hydrolyse zerlegt man diese Bausteine so klein, dass die Form nicht mehr erkennbar ist. Das geht dann bei dem, ist das Beispiel mit diesen Bausteinen nicht mehr tragbar.
Genau, nehmen wir ganz einfach so ein Auto mit Klemmbausteinen auseinander oder eine Form, die wir gebaut haben, dann liegt das zwar vor uns, aber wir erkennen es nicht mehr als das, was es eigentlich mal sein sollte. Aber es ist eigentlich immer noch dasselbe. Es hat nur die Form gewechselt. Und genau das ist das. Ich benutze immer gerne das Türsteherbild. Ja, das Immunsystem ist ein Türsteher. Ja, mit einem Fahndungsfoto im Kopf.
Ja, der Disco-Vorstand.
Genau. Wenn du das Eiweiß klein genug zerschneidest, passt kein Bruchstück mehr auf das Foto. Ja, und der Türsteher lässt es durch. Ja, wichtig ist nur die Größe. Es gibt einen fachlichen Richtwert, unter dem das nicht mehr erkannt wird. Ja, je kleiner zerlegt, desto sicherer. Und diese Größe ist nochmal wichtig, wenn wir zu den Gesetzeslücken kommen. Was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist, dass Hunde, die hydrolysiertes Hundefutter bekamen, ihre Fellfarbe veränderte und das Fell stumpf wurde.
Spannend, ja.
Ja, auch eine Sache, wo ich ganz zu Anfang dachte, hä, was ist das? Wie passt das zusammen? Das ist ja erst seitdem. Ja, oder aber es kamen ganz einfach Halter zu mir und sagten so, seitdem wir hydrolysiertes Futter geben, hat sich hier die Farbe, die Fellfarbe unseres Hundes komplett verändert. Ja, oder aber es ist auch ganz stumpf geworden, brüchig das Fell.
Haben die aber lange nachgedacht, wenn die darauf kommen. Super.
Ja, das ist natürlich etwas, sie beobachten das und sagen so, Alter, was ist denn da los? Und nennen dir natürlich auch diese Symptome. Das ist dann plötzlich auch ein Symptom. Ja, und bei der Hydrolyse ist das nämlich so, dass das Eiweiß schon vorverdaut im Napf ankommt. Zerlegt in kleine Peptide und freie Aminosäuren. Für den Darm heißt das, es muss kaum noch Verdauungsarbeit geleistet werden. Die Bausteine werden schnell und über andere Transportwege aufgenommen als bei ganz normalen Proteinen. Und das ist so gewollt. Also der Türsteher erkennt in dem Moment die Bruchstücke nicht mehr des Fahndungsfotos, hat aber eine Nebenwirkung, die genau bei den Aminosäuren ansetzt, die dein Hund fürs Fell braucht. Beispiel. Den dunklen Fellfarbstoff, das Eumelanin, baut der Körper aus zwei Aminosäuren, nämlich den Phenylalanin und Tyrosin. Die sind knapp oder sehr schlecht verfügbar. Kippt hier die Produktion in Richtung des rötlich-gelben Farbstoffes Pheomelanin, ja, dann ist das Ergebnis genau das, wie wir es gerade gesagt haben. Es gibt dann ein schwarzes oder dunkelbraunes Fell. Und dieses bekommt einen Rotstich. Das wirkt ausgeglichen und matt. Ja. Und das ist dann nicht eine Theorie, sondern das ist gemessen. Das ist eine Fütterungsstudie an erwachsenen schwarzen Labradoren. Ja, dort führte eine höhere Phenylalanin plus Tyrosinzufuhr über 24 Wochen zu deutlich dunklerem Fell mit weniger Rot- und Gelbanteil. Und der nötige Bedarf lag über dem, was als Ernährungsminimum empfohlen wird. Umgekehrt bedeutet das, liegt die Versorgung mit diesen beiden Aminosäuren zu niedrig, hält dunkles Fell messbar auf.
Was hat das mit dem Hydrolysat zu tun? Das ist ja hochspannend.
Hier kommen drei Dinge zusammen. Erstens das Ausgangsmaterial. Also das Hydrolysat oder Hydrolysat, so richtig ausgesprochen, stammt oft aus Feder-, Soja- und Hühnerprotein. Von Natur aus ärmer an Tyrosin und Phenylalanin, den Bausteinen des dunklen Farbstoffs. Zweitens die Verarbeitung. Hitze plus Maillard-Reaktion senkt die Verfügbarkeit von Aminosäuren. Ja, und laut der Studie kann bei Lysin bis zu 62% davon verloren gehen. Was fürs Lysin gilt, trifft auch auf die Farbstoffbausteine zu. Und drittens das Enzym. Der Umbau von Tyrosin zu Pigment braucht Tyrosinase und die ist kupferabhängig. Fehlt es an Kupfer und Zink, hast du zu wenig Baustoffe und ein lahmes Enzym. In dem Moment wird das für dich erkennbare stumpfe Fell, ja, ist hier ein zweiter überlappender Effekt. Der Glanz hängt nämlich an Fettsäuren, vor allem an der Linolsäure, Zink und den schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystein fürs Kreatin. Sind die in einem stark verarbeiteten Hydrolysat nicht sauber ergänzt, treten Auffällung und Stumpfheit gemeinsam auf. Gleiche Wurzel. Ja, also die gleiche Hartwurzel.
Dann gucken wir uns mal den zweiten Weg an, den die meisten Halter tatsächlich intuitiv kennen, nämlich die neue Proteinquelle, auf Fachdeutsch Novel Protein.
Ja, und der ist wunderbar einfach zu verstehen, würde ich mal sagen. Im Gegensatz zu dem, was ich vorhin erklärt habe. Wenn man das Immunsystem...
Ja, war ein bisschen lang, aber gut.
Ja, nu, man will es ja auch verstehen können, ja.
Ja, bitte.
Also in der Beratung habe ich es immer wieder, ich sage dann auch immer, jetzt kommt einmal Chemieunterricht, ja, und aber wenn der Chemieunterricht vorbei ist, sagen die Leute so, jetzt wird's logisch für mich. Ja, deswegen habe ich gedacht, wir bringen das einfach heute mal. Also wenn das Immunsystem nur auf Dinge reagiert, die es schon kennt, dann füttere ich etwas, das mein Hund noch nie im Leben gegessen hat. Ja, das ist das, dieses Novel-Protein.
Das ist dann zum Beispiel das Pferd, ne, was die Tierärzte immer so viel loben, weil es das früher noch nicht gab, als man anfing, Futtermittel zu verarbeiten. Dann natürlich Kaninchen oder Insekt oder Känguru oder Strauß. Ich sage immer auch, Krokodil ist möglich. Also Fleischsorten, die im normalen Hundefutter fast nie vorkommen. Das heißt, der Türsteher, von dem du vorhin sprachst, hat für dieses Gesicht dann überhaupt kein Foto, also kein Fahndungsfoto, weil er es noch nie gesehen hat. Also lässt er es durch. Das soll genau. Ja so sein.
Genau. Auf der einen Seite finde ich es schlimm, wenn ich überlege, dass, wenn man überlegt, wo der Hund eigentlich herkommt, ja, dass der, das für den damals völlig egal gewesen ist, was der an Proteinen bekommen hat, Fleisch. Ja, und dann jetzt durch die Domestikation ist es heute so weit, dass wir verschiedenste Opfer Fleischsorten haben müssen, damit wir überhaupt eine Ausschlussdiät machen können. Ja, ist das schon mal etwas, was ich finde ich per se gar nicht so toll. Es funktioniert, aber nur unter einer Bedingung und die ist entscheidend. Es darf wirklich nur diese eine neue Proteinsorte drin sein. Nichts anderes, was der Hund schon kennt. Und genau da liegt dann die größte Falle in den Regalen. Und das ist das Entscheidende.
Ja, man nennt sie die Monoproteinfalle. So heißt die Falle. Und ich stolpere in der Beratung da tatsächlich ständig drüber. Ne? Monoprotein ist ein tolles Wort, das alle beruhigt. Ja, auch die, die auf der Fläche beraten, sagen aha und gehen dann los. Das klingt nach einer einzigen Eiweißquelle, die sauber sein soll.
Genau. Aber im Handel heißt schnell, ja, Monoprotein fast immer nur das, sag mal, gesagt wird, es ist eine tierische Quelle. Oftmals ist es auch so. Ja, dann hast du, da steht da wirklich drin, nur, was weiß ich, 100% Pferdefleisch, 100% Kaninchen, 100% Rund, 100% Lamm, 100% Krokodil, 100% Strauß. Okay, eine Fleischsorte. Aber da ist genau die Lücke. Ja, man guckt dann nicht hinterher drauf, was da noch zusätzlich drin ist. Dann muss man weiter gucken, denn dann kommen plötzlich noch Zusatzstoffe da rein. Zusatzstoffe meine ich dann in dem Moment noch andere Makronährstoffe.
Ja, von denen die Leute dann auch mal glauben, der braucht das jetzt. Ne? Und genau das erkläre ich den Leuten dann. Fleisch ist nicht das einzige Eiweiß im Futter. Es gibt auch pflanzliches Eiweiß, ein Glück. Und das rutscht unter dem Radar dann einfach durch. Das häufigste ist Erbsenprotein, ja, was ja per se eigentlich gut ist, denn es schafft auch eine tolle Darmatmosphäre. Dann Kartoffelprotein, Sojaprotein. Die stecken in ganz vielen Sensitivfuttern, weil sie billig sind und die Textur verbessern.
Ja, und der Haken dann da aus diätetischer Sicht ist, diese pflanzlichen Eiweiße sind selbst potente Allergene oder können sein. Ja? Auch dort ist es etwas, es ist zum Beispiel das Erbsenprotein ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das ist in der Kategorie, in der Kaskade sehr weit unten, dass das tatsächlich Hunde drauf reagieren. Aber man muss immer darauf achten, was ist noch da drin? Was ist eventuell noch, auf das mein Hund reagiert? Und diese pflanzlichen Eiweiße sind selbst in dem Moment so stark potent, Allergen oder Allergengeber. Ja? Das heißt, du kannst ein Futter haben, auf dem dann eigentlich steht Monoproteinente. Ja, und der Hund reagiert gar nicht auf die Ente, sondern auf dann in dem Moment das Gemüse, das da drin ist. Das ist das Problem.
Und dann füttert der Halter oder die Halterin 8 Wochen brav die Monoproteinente. Der Hund kratzt sich weiter und alle sind ratlos. Und dann kommen 1000 Anrufe. Das ist ja auch mörderfrustral. Ja, die Menschen geben sich ja eine unglaubliche Mühe, in Anführungszeichen. Weil es so ist, dabei war die Ente nie das Problem. Es gab erst kürzlich einen Warntest, der das genau herausgefunden hat, by the way. In einem als Monoprotein beworbenen Futter steckt neben dem Huhn tatsächlich auch Kartoffeln und Erbsenprotein. Ja. Na, da gab es tatsächlich letztes Jahr einen Test von einer Testfirma. Die hat einen Test gestiftet, das heißt aus Herbst 25. Da haben sie 24 Hundetrockenfutter geprüft, darunter 5, die als sensitiv vermarktet werden. Was war das Ergebnis? Alle 5 haben bei Deklaration und Werbeaussagen nur ausreichend bekommen. In einem als Monoprotein beworbenen Futter steckte neben Huhn auch Kartoffeln und Erbsenprotein. Die Redaktion hat den Test unter der Überschrift teure Sensitivprodukte oft nur ein Marketingtrick veröffentlicht.
Ja, und das ist nicht mal gelogen im juristischen Sinn. Es ist ja wirklich nur eine tierische Quelle drin. Ja, aber der Begriff weckt in dem Moment Sicherheit, die es aber da nicht gibt. Das ist eine legale Grauzone, die auf dem Rücken der Tiere einfach ausgetragen wird. Ja, so ein Feldversuch.
Absolut. Und jetzt wird's investigativ, Joe. Das ist was für dich. Hier hört die Meinung auf und die Datenlage fängt tatsächlich an. Du hast dich ja intensiv in diese Studien eingegraben. Das wissen inzwischen auch die Zuhörer, denn das machst du prima. Was passiert, wenn man dieses Spezialfutter wirklich im Labor testet?
Ja, das ist für mich eigentlich so das erschütternde Ergebnis. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, in denen Forscher solche Futter auf ihre DNA getestet haben. Also nicht gelesen, was draufsteht, sondern nachgemessen, was drin ist. Und siehe da, eine große Überraschungsarbeit, die viele Studien zusammenfasst, kommt auf eine Zahl, die hängen bleibt. Je nach Studie waren zwischen einem Drittel und über 80% dieser besonderen Futter verunreinigt. Sie enthielten Tierarten, die nicht auf der Verpackung standen. Ja, das heißt also, in dem Moment hast du keine offen deklarierte Futter gehabt, sondern eine halboffene oder geschlossene Deklaration.
Also wenn es nicht so traurig wäre, würde ich tatsächlich lachen. Ne, das ist ein Drittel bis 80%. Das heißt, es ist quasi Glückssache, ob wirklich nur das drin ist, was draufsteht.
Ja, so kann man es leider sagen. Ja, und in einer Untersuchung noch an Nassfuttern, ja, die als Novel Protein, also neue Proteinquelle verkauft wurden, fand sich immer mehr als die Hälfte nicht deklarierten tierischen Eiweißes. In einem Futter, das eine exotische Sorte verspricht, steckt dann zum Beispiel auch heimlich Rind oder Huhn drin. Oftmals ist es auf der einen Seite das sehr viele Muskelfleisch, was dort benutzt wird, das Novel-Protein, das ist die neue Proteinquelle, aber dann steckt oftmals auch noch versteckt da drin praktisch tierische Nebenprodukte. Ja, und das wird einfach nur zusammengefasst in, was weiß ich, 70%, 80% Fleisch. Das ist dann aber schon wirklich eine geschlossene oder eine halb offene Deklaration. Und das ist dann schwer nachzuvollziehen. Also ich würde jedem sagen, Leute, wenn ihr tatsächlich nur eine Proteinquelle haben müsst, dann guckt drauf und sagt, okay, ich nehme auch wirklich nur die eine Proteinquelle. Wenn es auszuschließen ist, dass irgendwo auch die Allergie nicht auf pflanzliche Proteine zurückführt, dann sind die pflanzlichen Proteine egal. Überwiegend kann ich einfach nur sagen, dass die Proteine aus Fleischproteinen kommen. Also die nicht die Proteine, sondern die Allergien kommen aus Fleischproteinen, dass da die Unverträglichkeit herkommt.
Ja, und ich sag's nochmal, es macht mich sauer. Und für einen Hund, der genau dann auf Rind oder Huhn zum Beispiel reagiert, ist es wirklich der Super-GAU. Die Diät ist verdorben, ohne dass die Halter was falsch gemacht haben. Und das ist der Punkt, der mich richtig, richtig wütend macht, weil auch Zeit in den Sand gesetzt wird.
Ja, und es passt zu dem Warentest, den du vorhin erwähnt hast, ne? Der hat sich zuletzt Trockenfutter angeschaut, darunter einige als sensitiv beworbene. Ja, und das Urteil über genau diese Sensitivprodukte war bei Werbeaussagen Deklaration durchweg schwach. Der Kernsatz der Redaktion lief darauf hinaus, teure Sensitivprodukte sind oft nur ein Marketingtrick.
Ja, es gibt noch einen Unterschied, den Halter unbedingt kennen sollten, zwischen dem, was man frei im Laden kauft und dem, was der Tierarzt verordnet.
Ja, und das ist es, das ist die Relevanz. Die frei verkäuflichen Diäten aus dem Regal waren in den Studien tendenziell stärker verunreinigt als die, die man über den Tierarzt bekommt. Und genau hier fragen sich die Leute verzweifelt, was soll ich denn überhaupt noch füttern? Hydrolysiert, auf der einen Seite, ist das etwas, wo der Türsteher dann nicht mehr das Fahndungsfoto wirklich erkennt. Ja, oder aber darauf achten, dass ich ein Futter bekomme, was wirklich ein Diätfutter ist, wo ich wirklich drauf gucken muss, was ist drin. Es ist super offen deklariert, dass ich sehen kann, okay, da sind wirklich diese Zusatzstoffe nicht drin, die mein Hund nicht haben darf. Aber wichtig dabei ist auch noch zu beachten, ich habe so viele Tests gesehen, Allergietests, wo der Hund wirklich nichts mehr durfte. Da waren Unmengen an Fleischsorten schon aufgeführt. Hier an dieser Stelle würde ich immer anfangen zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal weg von Fleisch, weg hin zu einem Nicht-Fleischprotein. Ja, das kann dann zum Beispiel auch Milcheiweiß sein. Es können in dem Moment etwas sein, dass wir mit Quark arbeiten. Wir können mit Ei arbeiten, ja, und wir können auch mit Fisch arbeiten. Das sind alles solche Sachen, die hier sehr gut auch eingesetzt werden können. Und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, gut, es ist nicht nur in dem Moment, dass ich sage, okay, wir verändern jetzt hier in der Form, dass wir das eine neue Fleischsorte nehmen, ja, oder ein überhaupt eine andere Proteinsorte, sondern gleichzeitig immer auch sagen, okay, jetzt gucken wir uns aber bitte auch den Magen-Darm-Trakt an. Ja, wir lassen hier eine Kotanalyse machen. Und das zusammen, das ergibt dann hinterher Sinn, dass man sagt, okay, ja, wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel in dem Magen-Darm-Trakt meines Hundes etwas nicht in Ordnung ist, ja, dann kann ich sagen, gut, mit einem Ernährungsberater zusammen, lass uns das bitte mal von Grund auf neu sanieren. Und wir nehmen in der Zwischenzeit tatsächlich auch, führen wir eine Ausschlussdiät durch, nehmen eine ganz andere Proteinquelle, vielleicht sogar, wie ich gerade gesagt habe, keine Fleischproteinquelle, sondern in dem Moment Fisch oder aber Milcheiweiß und Hühnereiweiß, solche Sachen. Natürlich kommt dann irgendwann die Frage, was sollen wir denn dann überhaupt noch füttern?
Ja, und da kommt und ich ahne genau, Spiel, worauf
den wir auch
willst.
Reden sollten.
Nämlich in Richtung Barf. Und genau das ist schön. Denn da können wir ganz nüchtern einordnen, ohne Ideologie, was die Leute füttern sollen, was nicht. Wir können einen kleinen Baukasten basteln und schauen uns einmal an, wie das dann geht mit dem Selbstmachen.
Genau, und das in der nächsten Folge. Kommt also wieder. Bleibt dran, weil da erklären wir dann den Weg, wie es geht. über die BAFA, weil wir das immer wieder natürlich gefragt werden, können wir dann bitte nicht auf BAF ausweichen? Klar, können wir auf BAF ausweichen. Auch dort werden wir uns dann eine Fleischsorte raussuchen. Aber da haben wir es dann auch wirklich sehr, sehr eindeutig in der Hand, was wir auf dem Küchentisch kleinschneiden. Ja, und auch darauf achten, kein fertiges Menü kaufen, wenn da nicht wieder besondere Sachen drin sind. Ne? Also da muss man dann auch auf das eine oder andere achten. Okay, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja.
Echt? Tschüss. Okay, dann ich auch. Tschüss. Napfgespräche.